ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
Ich habe ja.
Applaus. Ja.
Nach anderthalb Jahren und mehreren Anläufen habe ich jetzt die Antwort bekommen vom Außenministerium der Taliban.
Ein Podcast von NDR Info.
Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind
Charlotte und Annette
und Peter. Genau, und wir haben letzte Woche schon erzählt über die große Hochzeit des Jahres, die Ambani-Hochzeit. In Mumbai war die jetzt, die Hochzeit von Anand Ambani und Radhika Merchant, zwei Milliardärskinder. Der Vater von Anand ist der reichste Mann Asiens, Mukesh Ambani, 115 Milliarden, 124 Milliarden, 120 Milliarden, wir wissen es nicht so ganz genau. Wir haben schon viel drüber gesprochen letzte Woche, aber jetzt haben wir doch noch was beizutragen, nämlich du hast was beizutragen, Annette, du warst dort bei der Hochzeit.
Ja, ich habe versucht, auf die Hochzeit zu kommen, das stimmt, ja.
Und du bist gescheitert, weil du nicht das richtige Outfit hattest.
Nee, tatsächlich war das ein ganz schöner Hassel, das Ganze. Wir haben da früh angerufen und gefragt, können wir da hin? Waren die so, haben nicht richtig gemeldet. Dann hieß es einen Tag vorher, ja, es darf einer rein, aber nur ein Kameramann. Wir wollten aber ein Live machen, ein TV-Live, und das wollten sie uns da nicht machen lassen. Und dann bin ich noch eine Stunde vor dem Live zu den Leuten hingegangen und habe mich versucht durchzufragen, wo ist hier dieser PR-Manager? Wo sind die Leute verantwortlich? Wer kann mich hier drauf lassen? Weil wir vor dem Gebäude selbst überall wieder weggeschickt wurden. Also da kam wirklich, wir haben uns hingestellt, kam die Polizei, hat gesagt, nee, hier dürft ihr nicht filmen. Wieso? Aber wir stehen doch hier auf der Straße. Und dann sind wir 10 Meter weiter, nee, hier dürft ihr auch nicht filmen. Ihr dürft nur drinnen filmen oder nicht. Und dann waren wir so, ja, aber in der Stunde haben wir dieses Live, können wir uns noch nicht. Und dann habe ich versucht, da reinzugehen, draufzukommen. Und dann hieß es, nee, jetzt ist es leider geschlossen, jetzt geht's nicht mehr, aber stellt euch da hinten, da um die Ecke, da guckt dann die Polizei nicht so richtig.
Was war denn das für ein Gebäude? Goldener Palast wahrscheinlich,
nee,
oder?
Nee, tatsächlich, also war es ein bisschen gar nicht so, wie man das jetzt gedacht hätte. Es war tatsächlich ein Konferenzzentrum, was der Vater Mukesh Ambani gebaut hat. Und es wurde sehr schön geschmückt, aber wir waren am Tag vorher da. Und da wurde wirklich last minute, also bis in die Nacht hinein, wurden da Sachen aufgehangen. Und das wollten wir übrigens auch filmen, wie die da noch stressig aufbauen. Und das hat man uns aber auch nicht machen lassen, weil sie gesagt haben, nee, von den Vorbereitungen wollen wir nicht, dass ihr das filmt.
Was mich total wundert, ehrlich gesagt, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, die haben doch so einen riesen Aufwand gemacht und die Promis der Welt eingeladen und die wollten doch eigentlich Presse haben. Also die wollten doch eigentlich, hätte ich gedacht, dass sie wollen, dass Journalistinnen wie du da hinkommen und die Bilder, die Erzählung in die Welt rausschicken über diese teuerste Hochzeit der Welt. Also es wundert mich so, dass die da so restriktiv waren.
Also haben sie auch, du hast voll recht, es gab 100 Fotografen, Journalisten, was auch immer, die drinnen in diesem Gebäude waren. Also 100 und ein paar zerquetschte Leute. Also richtig viele Leute. Aber die wollten eben nur eine ganz bestimmte Art von Bildern. Also die wollten am liebsten, also du standest da an dem roten Teppich quasi, wo die Stars immer vorbeigekommen sind. Das heißt, was du filmen und fotografieren durftest, waren die Leute, wie sie gepostet haben. Und dann sind sie aber reingegangen. Und sie wollten auch nicht, dass man da irgendwie ein Live macht oder so. Mir haben es begründet, weil das dann zu voll werden würde da drinnen. Angeblich hat ja auch jeder ein iPhone geschenkt bekommen, der da in dem Pressestall stand. Also es waren halt ganz eine bestimmte Art und Weise von Berichterstattung wurde gewollt und erlaubt. Aber sobald du außerhalb dieser Box warst, war es dann doch auch schwer.
Und hast du andere Fernsehteams gesehen? Wahrscheinlich waren da ja auch CNN, BBC, die wahrscheinlich ein ähnliches Problem hatten, oder?
Also es gab scheinbar 2-3 Agenturteams, die auch richtig auf der Hochzeit rumlaufen durften. Alle anderen aber waren in diesem abgesperrten Medienbereich und da bin ich ja gar nicht hingekommen. Also tatsächlich da draußen, wo wir dann standen und es live gemacht haben, es hat dann auch alles zum Glück noch alles funktioniert, aber da waren wir tatsächlich die Einzigen dann.
Hast du Stars erkannt?
Ich habe vor allem sehr teure Autos erkannt, aber als ich da, ich meine, ich wollte, hatte natürlich auch ein Ziel, mich da rein zu diskutieren und da reinzukommen. Und da sind aber die ganze Zeit sind Leute gekommen, gegangen und die haben interessanterweise Bändchen bekommen mit unterschiedlichen Farben. Das heißt, es gab auch die Klassengesellschaft innerhalb der Gäste, die auf diese Hochzeit gekommen ist.
Stimmt, das habe ich gesehen. Ich habe ja immer die Fotos verfolgt in den sozialen Medien und da war ein Bild von Tony Blair und seiner Frau und die hatte, glaube ich, ein pinkes Bändchen. Also es war wirklich wie so eine Party, wo jeder eine verschiedene Farbbändchen hat. Aber ich finde es so krass, weil ich habe dein Live gesehen bei der Tagesschau und du standest ja wirklich im Regen, mit dem Regenschirm. Und ich dachte, wie macht sie das?
Ja, da meinte noch ein Kollege zu mir, manche werden eben im Regen stehen gelassen. Das waren dann wir. Und es war einfach chaotisch und es war schrecklich. Aber ich habe dann da noch durch Zufall, ich bin auch nicht zu meinem Team wieder zurückgekommen, weil ich war ja da und hatte erstmal diskutiert mit Leuten und es hat halt geschüttet. Ich wäre in einer Sekunde komplett nass gewesen. Ist ja Monsunzeit zur Zeit. Und dann waren da so zwei Jungs, die da so rumgehangen haben. Also es sind ja auch 1000 Leute, die da arbeiten. Niemand weiß, was wer macht. Und dann hatten die so eine große blaue Plane. Und dann war ich so, könnt ihr mich da hinbringen mit dieser Plane? Und dann haben die uns am Ende, haben die uns dann diese Plane gehalten zu zweit. Und der Kameramann dann so, nein, höher, nein, niedriger. Und dann floss es ihm rein in den Rücken natürlich. Und ich stand auch unter dem Regenschirm. Ruben, unser Cutter, stand auch unter dem Regenschirm, hat das Licht gehalten. Und dann habe ich am Ende denen noch ein bisschen Geld in die Hand gedrückt als Dankeschön. Und wir müssen immer so ein Formular ausfüllen, wenn wir sozusagen jemandem Geld geben. Und dann habe ich die nach dem Namen gefragt und dann meinte ich so, und wo wohnt ihr? Und Ruben nur so, die wohnen auf der Straße. Und dann konnten die mir wirklich keine Adresse sagen. Und da war halt so Wohnort, Street, Straße.
Ja, das war ja ein Thema dabei, dieser große Gegensatz zwischen Arm und Reich. Was hast du davon gesehen in Mumbai?
Als erstes, als wir in Mumbai angekommen sind, sind wir zuerst in den Slum gefahren. Der größte Slum Indiens liegt gleich vor den Toren Mumbais. Ein paar Kilometer entfernt ist dann das Privathaus von den Ambanis. Das übrigens, hat man mir erklärt, aussehen soll wie so eine Ölförder-Dingsbums-Turm, weil das auch so ganz komisch verschachtelt ineinander ist und so länglich.
Ich finde es total hässlich übrigens.
Glaube, finden alle ziemlich hässlich.
Ich habe nur gehört, dass da auch ein Parkhaus mit drin sein soll mit 160 Autos, also mit Platz für 160 Autos. Und das Verrückteste ist aber, dass irgendwer meinte, das ist auf den Resten von einem Friedhof gebaut worden und deswegen ist es so ein bisschen verflucht, deswegen halten sich die Ambanis gar nicht so oft dort auf. Aber das zeigt ja allein, wie viele Legenden es um diese Familie gibt, dass alle immer da mitreden, alle meinen zu wissen, was bei denen los ist. Und ich habe mich aber wirklich die ganze Zeit gefragt, und ich weiß nicht, ob du darauf Antworten bekommen hast in Mumbai, warum haben die denn so viel Geld ausgegeben? Es muss doch irgendeine Motivation geben, zu zeigen, wir sind die Reichsten der Welt oder wir wollen Investment mehr aus dem Ausland. Also was haben die Leute gesagt? Warum haben die dieses Riesenspektakel veranstaltet? Da muss doch irgendein Interesse dahinter sein.
Ja, ich glaube, die Antwort darauf ist komplex. Also zum einen habe ich gelernt, wie wichtig ja Heirat in der indischen Kultur ist. Also dass es wirklich das wichtigste Ereignis eigentlich nach der eigenen Geburt ist quasi. Und dass die Leute ans Limit gehen, wenn es um Heiraten geht, was Ausgaben anbelangt. Dann ist bei ihnen natürlich, gibt es keine Grenze für Geld. Ne? Gleichzeitig hat aber die Hochzeit ja nicht nur gezeigt, wie reich sie sind, sondern auch wie mächtig und einflussreich. Also es hatte sich gezeigt, als wir versucht haben zu drehen vor dem Gebäude, ne, wo dann die Polizei uns weggeschickt hat, nicht die privaten Sicherheitsmenschen, die da rumgelaufen sind, die auch teilweise irgendwelche Waffen in der Hand hatten. Nicht die haben uns weggeschickt, sondern die Polizei. Die hat gesagt, nee, auch am Tag vorher hat die uns auch von dem öffentlichen Grund weggeschickt. Dann waren wir so, okay, wollen lieber keinen Streit. Also das dann auch, dass Narendra Modi vorbeigekommen ist, der Premierminister zur Hochzeit, zeigt ja auch, wie mächtig und einflussreich man ist, dass da irgendwie weiträumig abgesperrt wurde. Du hattest es vorhin erzählt, wie sie durch die Stadt fahren mit Blaulicht. Also als wären sie eigentlich eher Staats- und Regierungschefs und nicht private Unternehmer ja eigentlich. Ne? Also eigentlich sind sie keine Politiker, aber benehmen sich halt so.
Genau, das ist etwas, was ich gerade auch noch gesehen habe. Die sind gestern zum Flughafen gefahren in einem Konvoi, die Ambanis und auch das junge Paar. Und alle Fahrzeuge, lauter SUV, hatten Flashlights drauf, also so Rot- und Blaulichter. Ja? Und wo man sich auch fragt, die fahren da durch die Stadt wie Staatsgäste, wie ein Premierminister, wie ein Staatsoberhaupt oder so, mit Polizeieskorte, selber mit Blaulicht drauf und so. Und da gibt es auch hier in Indien Leute, die sich fragen, kann das eigentlich so sein? Also wenn es darum geht, dass die irgendwie bedroht sind, dass die irgendwie entführungsgefährdet sind oder so, dann kann man natürlich sagen, ja, dann kriegen die vielleicht auch so ein bisschen Polizeischutz. Aber dass die durch die Stadt fahren, als hätten sie Sonderrechte, Das erstaunt auch Menschen hier.
Du sprichst es ja an, die Reaktion auf diese Hochzeit, ne, wie man das in Indien gesehen hat. Als ich in dem Slum war, fand ich es allerdings ganz interessant. Wir haben mit einer Familie gedreht und der Vater war sehr kritisch bezüglich dieser Hochzeit. Die Mutter aber hatte mir gesagt, naja, wenn ich so reich wäre wie die, würde ich wahrscheinlich auch so viel Geld für meine Hochzeit ausgeben, meiner Kinder. Und das als Frau, die gar nicht weiß, wie sie die Hochzeit ihrer eigenen Kinder bezahlen soll, halt auch eine Tochter, müsste eigentlich vielleicht auch irgendwann ein Mitgift zahlen für die Tochter, um sie verheiraten zu können. Und die hat es gar nicht aber in Verbindung zu ihrer eigenen Armut gestellt, sondern eher so, naja, manche sind eben reich und wir sind eben arm.
Das ist tatsächlich eine interessante Reaktion. Ich habe mir mal angeschaut, auch wie das kommentiert wird in den sozialen Medien. Es ist unglaublich viel gepostet worden in den Tagen vor der Hochzeit, während der Hochzeit. Und es kommt immer noch was. Ich konnte es ehrlich gesagt irgendwann nicht mehr sehen. Ich habe irgendwann mal diese ganzen Kanäle, die ich abonniert hatte, extra für die Hochzeit, um alles mitzukriegen, um dann auch berichten zu können, um up-to-date zu sein, abonniert. Und dann habe ich sie alle wieder entfolgt, diese Kanäle, vor allen Dingen auf Insta. Und es war einfach zu viel. Es war irgendwie so ein Punkt, wo ich dachte, nee, das reicht mir. Und die Kommentare von vielen Menschen, von vielen Inderinnen und Indern, waren auch so nach dem Motto, hört jetzt auf, das ist zu viel, das ist vulgär, wie ihr euren Reichtum zeigt. Das ist obszön angesichts der Armut der Massen hier in diesem Land. Ich habe vorhin gerade noch was in der Zeitung hier gelesen, einen längeren Kommentar, wo auch jemand sagt, ja, ich bin kein Marxist, aber es ist trotzdem so, dass man sagen muss, jemand, der so viel Geld hat, hat da auch eine Verantwortung, was mit seinem Geld zu machen und nicht nur zu konsumieren. Und das war ja ein immenser Konsum. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, diese Hochzeit hat 150 oder 200 Millionen US-Dollar gekostet. Ja,
insgesamt scheinbar ja sogar über eine Milliarde vielleicht. Ja, alle Feierlichkeiten zusammengerechnet. Da werden ja die wildesten Zahlen auf den Markt geschickt.
Es gibt total wilde Zahlen. Es ist jedenfalls unglaublich viel Geld. Und die Hälfte von unglaublich viel Geld ist auch unglaublich viel Geld. Und wenn man dann die Hälfte nehmen würde und sagen würde, damit baue ich jetzt ein Krankenhaus, damit baue ich jetzt 5 Schulen, damit mache ich jetzt irgendwie 25 Kindergärten auf und habe gleichzeitig noch den Lohn für die Angestellten dort für mehrere Jahre, dann wäre das wirklich was. Ich meine, die Ambanis haben auch irgendwelche sozialen Sachen unternommen. Sie haben irgendwie 3 Tage lang Leute verköstigt. Es war eine Massenhochzeit für ärmere Paare und so. Aber das waren natürlich vor allen Dingen Kameratermine, wo die dann hin und her liefen und irgendwie Suppe verteilt haben. Das war ein kleiner Bruchteil dessen, was die Hochzeit insgesamt gekostet hat. Also die große soziale Anstrengung der Ambanis gab es nicht. Und das gibt Menschen hier in Indien, die auch sagen, das ist wirklich ein Manko. Und das fehlt den Superreichen hier in Indien. Die wollen immer nur Geld verdienen, immer noch 1 Milliarde mehr, nochmal 10 Milliarden oder 100 Milliarden mehr, aber eben nicht wirklich sich richtig sozial engagieren, wie es zum Beispiel Menschen wie Bill Gates tun oder Warren Buffett, die dann auch wirklich sehr große Anteile ihres Vermögens spenden.
Ja, dazu muss man sagen, dass die Ambani-Familie auch diese Reliance Foundation betreibt, ne, mit ihrer Firma. Und wir haben mal eine Geschichte auf dem Land gedreht. Da waren die Geldgeber diese Stiftung. Also ich glaube, die machen schon was. Ja. Gleichzeitig aber zeigt ja auch die Art und Weise, wie sie was machen, was ihnen wichtig ist und beziehungsweise auch wie berichtet wird. Ne? Also diese ganzen Wohltätigkeitssachen im Vorfeld der Hochzeit wurden alle breit berichtet. Aber ich habe jetzt in den indischen Medien eher wenig darüber gesehen, dass man das irgendwie in Zusammenhang gebracht hat mit Armut, mit struktureller, mit Korruption vielleicht auch, mit Dingen, die nicht richtig laufen, mit Steuern zum Beispiel. Also sozusagen, wie viel Steuern zahlt er denn eigentlich? Also wird er richtig besteuert oder wie waren die Arbeitsbedingungen auf dieser Hochzeit? Diese Straßenboys, die da am Rande rumgelungert haben und sich versucht haben, noch was dazu zu verdienen. Weiß jetzt nicht, ob die sozusagen, also wie die behandelt wurden, was sie für Geld bekommen haben. Und das wurde alles nicht berichtet oder kaum berichtet. Und es hängt, denke ich, vielleicht auch damit zusammen, dass Ambani auch ein sehr großer Medieneigentümer ist in Indien. Irgendwie ein Drittel der Medien- und Unterhaltungsbranche soll ja unter seiner Ägide in Indien laufen.
Genau, und das andere gehört den Adanis, den
Milliardären.
Genau, ja. ein interessanter Punkt übrigens, investigativ auch für die indischen Kolleginnen und Kollegen, wäre natürlich, es wurden ja unglaublich teure Geschenke an die Gäste auch verteilt. Es ist die Rede, dass es eine Gruppe von Gästen gab, die Geschenke im Wert von $6,500 bekommen haben. Ja? Da wäre es mal interessant, was haben denn die Politiker bekommen, die da hingekommen sind? Es sind nämlich zahlreiche Politikerinnen und Politiker gekommen, indische, die auch wahrscheinlich Geschenke bekommen haben, auch teilweise Oppositionspolitikerinnen und Politiker. Und da wäre es mal interessant, was haben die denn gekriegt? Also sowas wäre, glaube ich, in Deutschland, in Europa, im Westen eher schwierig. Also so viele Geschenke zu bekommen und zu verteilen. Naja, jetzt haben wir doch eine Viertelstunde drüber geredet, über die Hochzeit. Wir wollten gar nicht so viel drüber reden, aber es ist halt doch interessant. Ne?
Reichtum sells.
Ja, genau. Also, jetzt wollte ich aber nochmal die Kurve kriegen. Das war in Mumbai, das Ganze. Das ist für uns insofern um die Ecke, dass wir sowas natürlich mit dem Flugzeug machen und auch relativ schnell und kurz entschlossen dahin können. Das war ja jetzt auch keine lange Vorplanung, sondern du sagst einfach, ich will nach Mumbai. Und wenn du sagst, ich will heute Nachmittag nach Mumbai, dann fliegst du heute Nachmittag nach Mumbai. Das hat natürlich den Aspekt so, wenn jetzt vielleicht einige sagen, müsst ihr denn dauernd fliegen? Wenn man hier in Indien ist, muss man sagen, ja, wir müssen dauernd fliegen, weil wir können nicht anderthalb Tage mit dem Zug fahren. Erstens mal ist es gar nicht so leicht, Zugtickets zu bekommen, kurzfristig. Viel schwerer oft als Flugtickets zu bekommen. Und zweitens dauert es einfach sehr lange. Ich weiß nicht, wie lange genau nach Mumbai. 16, 18 Stunden, 20 Stunden. So kann man nicht arbeiten. Ja? Also insofern muss man hier fliegen, um dieses Land zu bereisen, um auch darüber zu berichten, muss man dann eben auch die Entscheidung treffen, Flugzeug zu nehmen. Mumbai ist aber überhaupt kein Problem. Es gibt aber viele Ecken hier in Indien, aber auch in unserem ganzen Berichtsgebiet, das sind ja auch andere Länder noch, wo wir einfach schwer hinkommen. Und deshalb wollten wir heute noch ein bisschen über das Reisen sprechen. So. Anlass dafür ist weniger dein Flug nach Mumbai. Das ist ja echt unspektakulär jetzt, was das Reisen in unserem Berichtsgebiet anbelangt, sondern eher eine E-Mail, die ich gerade gekriegt habe, nämlich, dass ich nach Afghanistan reisen darf. Nach anderthalb Jahren und mehreren Anläufen habe ich jetzt die Antwort bekommen vom Außenministerium der Taliban, dass ich tatsächlich dahin darf für eine Recherche. Das werde ich bald tun. Das wird sehr spannend. Ich freue mich auf dieses Land, weil Afghanistan trotz allem ein wunderbares, ein wunderschönes Land auch ist und es toll ist, da zu sein. Und es zeigt aber auch, wir müssen lange graben, um irgendwo hinzukommen. Afghanistan, bis vor anderthalb Jahren ging es noch relativ schnell. Man hat gesagt, man will dahin, dann hat man die Formalien erledigt, dann ist man hin, dann ging es. Vor anderthalb Jahren wurde es verändert. Seither müssen wir immer erst in Kabul fragen, dürfen wir, das sind unsere Themen, das wollen wir berichten und dann senken die den Daumen oder heben ihn. Und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sind überhaupt nicht mehr hingekommen. Es gibt welche, die haben mal sporadisch eine Genehmigung bekommen. Du warst zum Beispiel gerade da vor einiger Zeit.
Ne? Genau, gerade ist auch schon wieder ein halbes Jahr her. Ne? Und bei mir war es so, dass ja dieses große Erdbeben passiert ist am 7. Oktober. Und da habe ich es dann einfach versucht und da hatten wir ja den Eindruck, da habe ich relativ schnell dann diese Arbeitserlaubnis bekommen, weil die Taliban realisiert haben, wir brauchen jetzt die Aufmerksamkeit der Welt und deswegen brauchen wir auch Berichterstattung und deswegen haben sie mich ins Land gelassen.
Genau, also das ging dann, aber es war auch wieder eine spezielle Situation und ich meine, wir sind hier als Korrespondentinnen und Korrespondenten und wir wollen ja reisen, wir wollen ja hin. Es geht ja nicht nur darum, etwas vom Schreibtisch aus Delhi zu berichten, sondern es geht darum, irgendwo zu sein, mit den Leuten zu sprechen, Orte zu sehen, Vorgänge zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken, zu erleben und das schildern zu können. Und das ist das Wichtige für uns Auslandskorris, dass wir das können. Aber es ist nicht so leicht hier. Pakistan zum Beispiel habe ich jüngst kein Visum bekommen zu den Wahlen, durfte ich nicht hin. Wir können ja einfach mal so im Uhrzeigersinn gehen. Pakistan brauchen wir eine Genehmigung, brauchen wir ein Visum, dauert so 6 bis 8 Wochen. Du warst noch gar nicht in Pakistan.
Nee, ich war immer noch nicht in Pakistan, weil es einfach immer so schwierig ist. Und ich erinnere mich aber, dass du einmal spontan reisen konntest, aber auch wieder wegen einer großen Naturkatastrophe, ne?
Genau, das war die Flut vor 2 Jahren. Das war tatsächlich so, dass sie uns dann auch das fast angeboten haben, da zu berichten. Also da waren die Türen offen. Davor war es mal so, da hatte uns der Premierminister eingeladen, der damalige, es war noch Imran Khan. Da sind sie auf uns zugekommen auch und haben gesagt, wollt ihr nicht kommen? Das hat dann aus anderen Gründen nicht geklappt. Aber auch da haben sie gesagt, kommt doch. Ja. Und einmal war ich mit der GIZ, mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit dort unterwegs. Das war auch ein spezieller Weg. Aber wenn man direkt hin will, wenn einem heute einfällt, man will nach Pakistan, weil es ein interessantes Thema gibt, dann kann man in 6 bis 8 Wochen mit dem Visum rechnen. Also viel später, da ist das Thema vielleicht schon wieder durch. Und es ist sogar fraglich, ob man es überhaupt kriegt. Afghanistan haben wir gerade erzählt. Wenn wir jetzt mal außen rum gehen, Nepal.
Nepal war ich auch immer noch nicht. Aber es ist ja, Peter, du sagst mir das immer, es ist ja auch nur einige wenige Flugstunden entfernt. Ne? Man kann eigentlich hier von Delhi mal eben nach Kathmandu rüberhüpfen. Und Nepal ist das Land, wo wir kein Visum brauchen. Ne?
Genau, Nepal feiern wir schon deshalb, weil wir da ein Visa on Arrival bekommen. Das heißt, wir bekommen das Visum bei der Einreise, es kriegt jeder, es gibt kein Journalistenvisum, man muss also nicht diesen langwierigen Prozess machen, auch nach dem Motto, wir sind Journalisten und das wollen wir machen und wollt ihr uns ins Land lassen oder nicht und so und überhaupt. Nepal ist komplett unkompliziert, Einreise kostet 30 US-Dollar, dann ist man da. Der Flug 1,5 Stunden von hier, von Delhi, es gibt x Flüge am Tag, geht super schnell.
Deswegen, ja. Ich will unbedingt bald hin, habe ich auf der Liste.
Bhutan. Nachbarland, also fast Nachbarland, auch im Himalaya, den muss man einen Reiseplan geben, da muss man Genehmigungen, Ausnahmegenehmigungen holen, man braucht ein Journalistenvisum. Also es ist ein Vorlauf von 2 bis 3 Wochen, dann kriegt man das, also die lehnen es zumindest nicht ab. Ne? Bhutan kennst du ja, da warst du mal als Touristin, ne?
Genau, da war ich als Touristin und es gibt da Flüge hin, aber da gibt es eben diese Auflagen, gerade auch wenn man als Tourist hinfährt, da muss man es zusammen mit einer Reiseagentur planen. Also es ist so ein bisschen komplizierter, da kann man nicht so einfach hinfliegen wie nach Kathmandu.
Genau, da war ich letzten November mit Deepika zusammen und da war es ja auch so, da mussten wir eben auch so einen Reiseführer dabei haben, war super netter, es hat viel Spaß gemacht und so, aber es war schon Orga, ne? Das mussten wir organisieren. Dann, wenn wir im Uhrzeigersinn weitergehen, Bangladesch, da warst du ja auch gerade, ne?
Genau, da waren ja im Januar die Wahlen und ich glaube im Nachhinein, dass das uns geholfen hat oder mir geholfen hat, ein Visum zu bekommen, aber es war auch ein langwieriger Prozess. Also unser indischer Producer Anoop musste einige Male da zu dieser High Commission, also zu der Botschaft von Bangladesch nach Delhi gehen und am Ende hat es dann geklappt, aber eben auch, weil es so ein ganz konkretes Thema war und der Anlass war eben die Wahlen in Bangladesch und dann hat es geklappt.
Genau, und wenn wir weitergehen, Bangladesch ist das eine, aber es ist ein Land, in das wir kommen. Ja? Es ist ein Land, wo wir uns auch willkommen fühlen tatsächlich. Also andere Länder ist es ein bisschen schwieriger, aber Bangladesch am Ende kommt man dann doch hin. Sri Lanka auch, ne?
Genau, wir gehen so die Kette ja durch, die Länder, die 8 Länder, über die wir berichten. In Sri Lanka war ich ja gerade und da ging es auch erstaunlich schnell. Also das hatte ich auch nicht erwartet. Ich habe dann auch meinen Antrag abgegeben in der Botschaft von Sri Lanka in Delhi und dann haben sie innerhalb von 2 Stunden, die musste ich dann da rumsetzen und warten, aber dann haben sie mir direkt mein Journalistenvisum ausgestellt. Also ich war auch ganz baff, aber die hatten gerade umgestellt auf so ein elektronisches System. Und dann haben sie es mir auch sogar per E-Mail geschickt. Also es war nicht mit einem Vorlauf von 6 Wochen wie in Pakistan. Und dann saß ich einen Tag später schon im Flugzeug nach Sri Lanka. Also es war alles prima. Und man muss dann immer sagen, das eine ist, das Journalistenvisum zu beantragen. Aber auch da war es wieder so in Sri Lanka. Man verliert dann immer so ein bisschen Zeit, weil ich in Colombo, in der Hauptstadt, musste ich eben trotzdem wieder ins Außenministerium, da nochmal vortanzen. Und dann habe ich auch da nochmal eine Genehmigung bekommen.
Ja, das sind teilweise ziemlich lange Behördenwege, ist in Afghanistan ja auch so. Das reicht ja nicht, dass man ins Land kommt mit der Genehmigung, sondern dann in jeder Provinz musste wieder irgendwo hin. Malediven haben wir noch, die gehören auch zu unserem Berichtsgebiet. Kriegen wir natürlich sofort leuchtende Augen, weil wir dann an diese herrlichen Inseln denken. Aber wir waren auch nur privat dort, ne?
Genau, ich war auch privat dort im vergangenen Jahr. Das sind so ein bisschen über 4 Flugstunden, wenn man direkt fliegt von Delhi nach Male in die Hauptstadt. Und ich kann mich aber erinnern, zu der Zeit, Peter, wolltest du ja unbedingt hin und Deepika hat es auch versucht, für euch ein Visum zu organisieren, ne?
Genau, das ist auch wieder gescheitert. Also das war auch irgendwelche Formalien, das ging nicht so schnell. Malediven ist nicht so einfach. Und wenn man bei den Malediven zum Beispiel sagt, man will über Islamismus berichten oder so, dann sagen die, lasst mal so. Ist tatsächlich ein Problem auf den Malediven, aber das ist nicht ein Thema, worüber die berichtet haben möchten. Also insofern, ich war privat auch da, das ist schon, naja, ist schon 7 Jahre her, da war meine Hochzeitsreise, habe ich dahin gehabt, auf die Malediven. Aber ansonsten war ich jetzt nicht wieder da. Aber ich habe auch noch vor, mal hinzureisen. Aber natürlich muss ich ein Thema finden, wo ich dann auch mit reinkomme. Und das ist immer so, ja, tatsächlich. Wir müssen schauen, wir müssen uns das genehmigen lassen. Und am Ende ist es natürlich auch etwas, was man sich überlegen muss, ja. Also, dass man irgendwo hinfährt und sich irgendwas aussucht, was man gar nicht als Thema so spannend findet. Aber das spannende Thema nicht machen kann, ist natürlich auch ein Problem.
Bei uns im Fernsehen gibt es ja auch ein paar Leute, die nicht mehr in die Malediven rein dürfen. Die einmal waren mit Journalistenvisum und dann rausgeschmissen wurden von den Malediven.
Genau, es gab auch schon Kollegen, die da relativ unsanft rausgeschmissen worden, ja, insofern. Aber wir haben noch ein Land vergessen und das ist
Indien,
genau. Ich raschel hier mal.
Was?
Achtung,
okay,
ich,
das gehört auch dazu.
Hört ihr dieses Rascheln? Das sind 14 Seiten. Restricted and Protected Areas heißt dieses Papier des Innenministeriums. Und da steht drin, wo wir in Indien gar nicht hin dürfen, ohne Genehmigung. Und teilweise kann man auch sagen, die Genehmigung kriegen wir nicht. Also da sind ganze Bundesstaaten drauf. Da ist Jammu und Kaschmir die Region drauf, haben wir immer mal wieder drüber gesprochen. Da ist der Himalaya-Bundesstaat Arunachal Pradesh drauf. Das ist im Nordosten, das ist zu China. Das ist ein Staat, der insgesamt auch von China beansprucht wird als eigenes Territorium. Die nennen das Südtibet. Da sind kleinere Bundesstaaten im Nordosten drauf. Da ist Rajasthan drauf, Sikkim zum Beispiel. Das ist ein altes Himalaya-Königreich, was aber auch schon seit den 70ern zu Indien gehört. Also relativ viel. Rajasthan hast du ja eigene Erfahrungen, ne?
Genau, bei Rajasthan ist es so, das ist ja der Bundesstaat von Indien, der an Pakistan angrenzt. Und da gibt es diese Wüste Thar und die muss natürlich richtig gut bewacht werden gegen den Erzfeind Pakistan. Und da gibt es die Border Security Force, also die Grenzschutzpatrouille, wenn man so will. Und das fand ich deswegen ganz spannend, weil die Kamele haben, weil natürlich ist es viel schwieriger mit einem Jeep die Grenze zu bewachen als mit Kamelen. Das heißt, die haben irgendwie 1200 Kamele und auch Reiter und Reiterinnen. Inzwischen gibt es auch 24 Reiterinnen. Und ich fand das Thema so spannend, weil die marschieren hier immer auch bei dieser Republic Day Parade mit in Delhi. Die ist ja immer am 26. Januar. Und das hat Monate gedauert, bis wir da eine Genehmigung bekommen haben von der Border Security Force, weil dann geht das hoch bis zum Heimatministerium und dann wieder runter. Und genau, wir haben eine Genehmigung bekommen, aber dann war es eben viel zu heiß jetzt im Sommer. Deswegen haben wir das, deswegen verschieben wir das gerade immer noch. Aber ja, es hat sehr lange gedauert.
Ich bin ja Kletterin und es gibt hier so ein Kletterfestival im Himalaya, wo ich dachte, ah ja, geil. Dann fahre ich da mal hin jetzt im August. Und dann gehen die ganzen Kletterer aus Delhi, fahren da hin, so kein Problem. Hat ein Journalist an mir gesagt, ja, aber du darfst da nicht hin. Du hast ein Journalistenvisum. Ich so, wie? Ja, das ist hier Restricted Area eine. Und dann dachte ich, ah ja, okay, dann vielleicht nicht dieses Jahr. Nächstes Jahr habe ich mein Journalistenvisum nicht mehr. Dann komme ich vielleicht einfach als Touristin und gehe halt, also so, wie ich es ja auch wollte. Ich will ja davon nicht berichten, sondern ich wollte einfach nur privat auf dieses Kletterfestival. Da dachte ich, okay, da gehe ich nächstes Jahr vielleicht privat mit meiner Familie auf dieses Kletterfestival. Und meinte er so, nee, einmal Journalist, immer Journalist.
Ja, also es ist so tatsächlich, dass du, wenn du einmal ein Journalistenvisum hattest, dann brauchst du auch zukünftig immer ein Journalistenvisum, wenn du nach Indien kommst. Erstens. Zweitens, wenn du in dieser Zeit nicht journalistisch tätig bist, dann brauchst du eine Bestätigung deines Arbeitgebers. Und möglicherweise auch desjenigen oder derjenigen, für die du vorher in Indien gearbeitet hast, dass du nicht journalistisch tätig bist. Dann dauert es noch ein paar Wochen oder Monate und dann kriegst du dieses Visum. Also wir hatten
und dann
konkret,
darfst du trotzdem nicht in die Gebiete, die verboten sind für Journalisten.
Da darfst du trotzdem nicht hin, das ist richtig. Aber also wir hatten schon den Fall, dass Kollegen, die gar nichts mit Indien zu tun hatten, aber die angegeben haben beim Antrag, dass sie Journalisten sind, wahrheitsgemäß angegeben haben natürlich, dass die eingereist sind in dieses, dass die ein Visum beantragt haben für Indien und dann wurde ihnen gesagt, ja, bist du ein Journalist und jetzt musst du ja erstmal deine Akkreditierung zeigen, wer lädt dich denn ein und so. Und dann sage ich, es lädt mich niemand ein, ich arbeite gar nicht als Journalist da. Ja, aber. Und dann musst du quasi beweisen, dass du nicht journalistisch arbeitest und das ist nicht so leicht. Also da ist Indien schon sehr schwierig. da hängen die Früchte recht hoch, ne? Aber du kannst ja klettern, ne, Annette?
Aber scheinbar nicht in den Himalaya.
Aber erstmal, meine nächste Reise geht nach Afghanistan und da freue ich mich sehr drauf. Also insofern, Reisen ist bei uns nicht einfach. Und wenn ihr uns dann mal in Berichten hört oder seht, wo wir nicht dort sind, am Ort, wo gerade was passiert, habt bitte ein kleines bisschen Verständnis. Es ist tatsächlich so, dass wir nicht überall hinkommen und vor allen Dingen nicht so schnell hinkommen.
Wir versuchen aber unser Bestes.
Genau, wir versuchen unser Bestes. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr uns was schreiben wollt, wisst ihr, könnt ihr uns schreiben an neudeli@ndr.de, neudeli@ndr.de. Es haben sich schon wieder ein paar Mails angestaut, aber wir arbeiten die langsam ab. Euch eine schöne Woche wünschen euch
Charlotte,
Annette
und Peter. Tschüss.
Ciao.
Grüßt euch. Ich bin die Toni.
Ich bin Kadi.
Und ich bin die Kati.
Und wenn du für die Berge brennst, dann bist du bei uns genau richtig. Bei den Bergfreundinnen.
Bergfreundinnen ist nämlich der Podcast für dein Leben mit den Bergen.
Einen Monat lang knüpfen wir uns ein Thema vor. Von A wie Alpenüberquerung, über F wie Freundschaft und N wie Notfälle bis Z wie Ziele. Und wir beleuchten es jede Woche aus einer ganz neuen Perspektive.
Wir nehmen dich aber auch mit raus, treffen Bergsportlerinnen, geben handfeste Tipps und erzählen Geschichten vom Berg.
Den Bergfreundinnen-Podcast gibt's jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.